So groß ist der Herr. Glauben wir das, dass er groß ist? Über alles, über alle Himmel, über unser Leben? Können wir das Bekenntnis des Petrus für uns sprechen? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Es war eines der ersten Glaubensbekenntnisse der jungen Christen. Jesus Christus ist Herr. Ja, Gott, Jesus, Götter, Götter gab es immer, gibt es auch jetzt noch, neben dem einen Gott. Nur die Bibel sagt uns ganz klar, Gott ist Gott und er ist der Herr, der Vater von Jesus Christus. Und Götter hatten auch immer schon die Angewohnheit, auf die Erde herabzusteigen. In jeder Religion, in allen alten Geschichten können wir das nachlesen. Aber in keiner Religion gibt es das, dass ein Gott Mensch wird, um für uns zu leiden und zu sterben und die Schuld von uns Menschen auf sich zu nehmen, sie zu retten. In allen anderen Religionen nehmen Götter Menschengestalt an, kommen auf die Erde, um sich zu vergnügen, sich zu belustigen, manchmal auch um bestraft zu werden. Aber bei unserem Gott ist es was anderes. In Jesus Christus, seinem Sohn, begibt unser Vater im Himmel sich auf unsere Ebene. Er wird einer von uns. Er leidet für uns und er leidet mit uns. Und dann holt Gott seinen Sohn wieder in die himmlische Herrlichkeit zurück. Christi Himmelfahrt steht noch vor uns. Wir leben gerade jetzt so in der Zwischenzeit zwischen Ostern und Pfingsten. Aber genau das ist die Zeit, wo wir daran erinnert werden, was der Sohn Gottes für uns getan hat. Paulus schreibt im Philipperbrief darüber folgende Verse. Er, der Gott in allem gleich war, und es ist hier von Jesus Christus die Rede, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch viel mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich alle einmal vor ihm auf die Knie werfen, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und alle werden nicht nur erkennen, sondern anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott die Ehre geben. Dieser Bibeltext, diese Verse aus dem Philipperbrief werden auch als Christushymnus bezeichnet. Ein Loblied auf Jesus Christus. Und es handelt sich tatsächlich auch um ein Lied oder um ein Gedicht. Wir können es, wenn man es im griechischen Text nachschaut, als solches auch erkennen. Und es war zugleich eines der ersten Glaubensbekenntnisse der jungen Gemeinde. Die ganze Heilsgeschichte im Zeitraffer in wenigen Versen zusammengeführt. Und gleichzeitig nimmt Paulus diesen Text auch als Maßstab für unser Leben als Christen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, schreibt Paulus davor. Und dann kommt dieser Christushymnus. Paulus will die Philipper und auch uns dazu ermutigen, dem Beispiel Jesu zu folgen, unser Leben hinzugeben und Segen zu empfangen. Paulus fordert uns auf, etwas zu investieren, damit unsere geistliche Leidenschaft wächst, damit wir mit unserem Leben als Christen auch vorwärts kommen in unserer Jüngerschaft, in unserer Nachfolge. Wir wollen mal schauen, wie sieht denn dieses Vorbild von Jesus aus? Ich habe es mal Jesu Weg der Hingabe genannt, denn nichts anderes finden wir hier. Ihr findet auch auf den Impulsblättern übrigens etwas zum Thema Hingabe auf der Rückseite, auch noch einmal Gedanken aus dieser Predigt und darüber hinaus. Drei Stationen des Wirkens Jesu beschreibt dieser Christushymnus. Zunächst einmal beim Vater im Himmel. Jesus war von Anfang an bei Gott. Johannes schreibt in seinem Evangelium in den ersten beiden Versen, am Anfang war das Wort. Und dieses Wort ist Jesus Christus. Er ist damit gemeint. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Da wird dann schon gesagt, von Anfang an im Johannesevangelium, Jesus Christus ist auch Gott. Er ist nicht nur einfach ein Sohn eines Gottes. Er ist Gott, genauso wie Gott der Vater. Aber ich will halt nicht über die Dreieinigkeit predigen, keine Sorge, das ist kompliziert genug. Jesus ist Gott, das ist hier festgestellt. Seinem ganzen Wesen nach. Und er war schon lange Zeit bei dem Vater im Himmel. Wir nennen das Präexistenz, also die Existenz, die davor ist. Jesus kommt also von ganz oben. Ganz oben. Dort, wo alles hinstrebt in unserer Gesellschaft. Wir wollen doch alle nach oben. In unserem Leben, in unserer Karriere. Wir wollen danach trachten, uns einen Namen zu machen. Wechselt einer die Richtung. Und zwar der Sohn Gottes selber. Da, wo wir ganz nach oben wollen, da verlässt er seine, wir sagen heute moderne, ist ein wunderschönes Wort, finde ich, er verlässt seine Komfortzone. Alles das, was er hat und ist, hält er nicht krampfhaft fest. Und trotzdem bleibt er Gottes Sohn. Und dieser Sohn Gottes kommt als Mensch auf die Erde. Weihnachten ist schon länger her, kommt aber auch wieder. Und das Geheimnis ist, dass Jesus sich nicht als Mensch verkleidet. Er ist kein Gott in Menschengestalt, er wird ganz Mensch. Und dieses Paradoxon könnte man fast sagen, 100% Gott, 100% Mensch. Fragt mal die Mathematiker, eigentlich gibt es das gar nicht. Oder Werner weiß es wahrscheinlich wieder, dass es doch gibt. Aber für uns ist es unerklärlich. Entweder das eine oder das andere. Aber dieser Gott wird auch Mensch und bleibt Gott. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 2, Vers 17 und 18, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er, Jesus Christus, in jeder Hinsicht gleich werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Schwer zu glauben, dass Jesus den gleichen Versuchungen ausgesetzt war hier auf der Erde als wir. Das muss man wahrscheinlich sich wirklich in aller Ruhe am Herzen zergehen lassen. Der Sohn Gottes wird genauso versucht und ist genauso versucht worden mit all dem, mit dem wir heute versucht werden. Nur der große Unterschied, den nennt der Hebräerbriefschreiber ja auch, er blieb ohne Sünde. Er ist auf die Versuchung nicht reingefallen. Wir tun das leider immer wieder. Jesus selbst erniedrigt sich und er tut es völlig ohne Zwang. Er tut es freiwillig. Er geht in dieses Elend, in die Not der Menschen mitten hinein. Und dieser Weg führt ihn in die größtmögliche Tiefe der damaligen Zeit, nämlich dem Tod am Kreuz. Und den Kreuzestod erlitten damals nur die allerschlimmsten Verbrecher. Terroristen, würden wir heute sagen. Solche Leute. Bis in die letzte Tiefe hinein wird Jesus den Menschen gleich. Und er erlebt dort am Kreuz sogar das, was viele Menschen heute immer noch erleben, nämlich die Entfernung von Gott. Und das mag vielleicht geistlich gesehen die allergrößte Tiefe sein, die wir Menschen erleben. Mein Gott, wo bist du? Und das in einem Loblied, in einem Hymnus, in einem Lobpreislied, ungeheuerlich, unbeschreibbar und für uns auch unbegreiflich. Aber da hört es nicht auf. Wir wissen das. Die Geschichte Jesu geht ja weiter. Gott holt ihn wieder in den Himmel. Und hier wechselt die handelnde Person, wenn man den Christushymnus genau anschaut. Zunächst ist Jesus der, der handelt. Und jetzt ist es Gott, der seinen Sohn wieder in den Himmel holt. Der Vater im Himmel erhöht seinen Sohn, weil Jesus sich hingegeben hat, weil er sich erniedrigt hat. Und wörtlich heißt es sogar, er überhöht ihn. Der Erniedrigte wird zum Herrn über den ganzen Kosmos. Und das lesen wir in Offenbarung 5, Vers 12, in diesem himmlischen Lobpreis, dort im himmlischen Thronsaal, wo das Lamm angebetet wird. Und da heißt es, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Wir singen das auch in einem Lied. Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und im Epheserbrief lesen wir, dass ihm alle Macht gegeben ist. Deshalb gebührt ihm, Jesus, alle Ehre. Und das ist menschlich gesehen nicht nachvollziehbar. Denn der Absteiger bleibt nicht im Versagen. So wie es bei uns oft passiert, wenn jemand wirklich absteigt, kommt er auch von da unten nicht mehr hoch. Jesus ist abgestiegen, um dann wieder Höhenluft zu atmen beim Vater im Himmel. Jesus ist gleichzeitig majestätisch und demütig, König über alle, und trotzdem will er uns, und hat es auch getan, in seiner Barmherzigkeit für uns dienen. Und das tut er immer noch durch seinen Heiligen Geist hier und heute. Und jetzt sagt Paulus oder schreibt Paulus, nehmt euch diesen Jesus zum Vorbild. Wie kann denn das Vorbild Jesu ausschauen für uns heute? Wie ist unsere Reaktion? Und ich habe gestern bei dem Lobpreisabend auch schon mal gesagt, wenn wir uns Jesus so nähern, auch im Lobpreis, auch in der Anbetung, dann entsteht daraus eine Reaktion von uns. Dann erwartet Gott, dass wir darauf reagieren. Dass das nicht so etwas ist, was in der Ferne bleibt. Bei Jesus sehen wir ja, was freiwillige Hingabe bedeutet. Guckt euch mal an. Die Komfortzone verlassen, den Menschen dienen, Verantwortung übernehmen, nach Gottes Willen fragen, sich hundertprozentig hingeben. Das tut Jesus, als er auf diese Erde kommt. Und das Gegenteil von Hingabe ist heute bei uns wohl etwas, was man Selbstverwirklichung nennt. Weil, was sind die Dinge, die wir als Menschen denn wollen? Wir wollen die eigenen Ziele verwirklichen, unsere Sehnsüchte, Wünsche und Vorstellungen, so gut es geht, umzusetzen. Eben uns selbst und unsere Vorstellungen zu verwirklichen. Das ist das, was wir Menschen wollen. Das ist so typisch menschlich, das geht doch eigentlich jedem von uns so, wenn wir ganz ehrlich sind. Das gilt auch für euren Pastor und ich vermute auch mal für unsere Ältesten und für jeden, der heute hier da ist. Aber dagegen sagt uns Gott, was wir sollen. Nämlich das, was er in uns hineingelegt hat, einzusetzen, umzusetzen, anzuwenden, einzubringen in diese Welt hinein. Und das sagt Jesus ganz klar. Wenn ich zuerst in die Sache Gottes investiere, dann kommt alles andere auch dazu. Wir kennen Matthäus 6, Vers 33. es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Wir kennen den Vers doch. Können wir dieser Verheißung vertrauen? Jesus formuliert es übrigens noch sehr viel deutlicher, einige Kapitel weiter in Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Schwierige Verheißung. Schwierig umzusetzen, ich weiß. Aber es stimmt, was Jesus sagt. Ich kann es wirklich bezeugen, dass es stimmt. Und Gott hat uns in unserer ganzen Zeit nie im Stich gelassen. Auch wenn wir um seinetwillen Dinge aufgegeben haben. Aber das gilt nicht nur für Pastoren oder Missionare oder andere, die im hauptamtlichen Dienst stehen. Es gilt für dich genauso. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat einmal gesagt, ein sehr wahres und weises Wort. Jeder Mensch muss sich dreimal bekehren. Erstens zu Gott, zweitens zur Gemeinschaft der Glaubenden, also zur Gemeinde, und drittens zur Welt, und damit meint er die Menschen in der Welt. Ja, ich weiß, es steht in der Bibel, hab nicht lieb die Welt, aber hier geht es um die Menschen in der Welt. Die dürfen wir lieb haben. Und da müssen wir uns hinbekehren. Und sehr zur Freude der ganzen Kassierer von allen Gemeinden und Kirchen gibt es noch eine vierte Bekehrung, nämlich die der eigenen Brieftasche. Und manchmal müssen sich auch die Autofahrer bekehren. Also da gibt es einige so Dinge, die wichtig sind. Aber das ist einmal das, was wir an Jesus sehen. Zu Gott hin, Hingabe zu Gott, zur Gemeinschaft der Glauben, zur Gemeinde und zu den Menschen in der Welt. Was heißt das praktisch? Gott lädt uns ein, dass wir uns ihm neu hingeben, dass er an erster Stelle steht, dass wir in unsere Beziehung zu ihm investieren. Das ist eigentlich das Erste, was wir an Jesus lernen können. Und das Zweite, so wie Jesus zu den Menschen gegangen ist, lädt Gott uns ein, dass wir uns als Gemeinde verbindlich füreinander investieren, füreinander da sind, mit dabei sind, nicht nur als Besucher, sondern als Teil dieser Gemeinde. Ich weiß, dass wir in unserer Gesellschaft an vielen Stellen in der Haltung leben, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Aber genau das ist das, was Jesus nicht getan hat. Sondern Jesus hat sich investiert. Denn wenn jeder von uns nur das mitnehmen würde, was er kriegen kann, wäre der Tod einer jeden Gemeinde. Und dann lädt Gott uns ein, dass wir uns auch von Neuem den Menschen in der Welt hingeben. Denn auch für sie ist Christus gestorben. Wir haben hier einen Auftrag. Wir sind kein Ghetto als Gemeinde, sondern wir leben in dieser Welt und wir sind Teil dieser Welt. Gott stellt uns mitten in die Umwelt hinein zu den Menschen, die ihn persönlich nicht kennen. Die Frage ist, lassen wir das zu? Jesus sagt, wir sind Zeugen, wir müssen es gar nicht werden, wir sind es. Die Frage ist nur, sind wir gute Zeugen oder nicht so gute Zeugen? Es ist ähnlich wie mit den Eltern als mit der Vorbildwirkung der Eltern. Wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Die Frage ist nur, gute oder weniger gute. Denn die tun sowieso nur das, was sie sehen bei uns. Und diese drei Dinge, Hingabe zu Gott, Hingabe zur Gemeinschaft der Christen, zur Gemeinde, Hingabe zu den Menschen der Welt, bedeutet auch für uns, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Denn jeder von uns hat eine Sache zu geben, nämlich unser Leben. Das dürfen wir investieren. Ich komme zum Schluss. Übrigens, warum ihr euch wundert, warum diese Kurve jetzt bei uns nicht nach oben geht, das kommt alles noch. Aber später. Am Ende unseres Lebens. Hier seht ihr nochmal diese Kurve von Jesus. Da steht übrigens stehen diese Verse in dieser Kurvenform abgedruckt, einfach nur mal als Erinnerung. Und als Christen und Nachfolger Jesu sind wir Menschen, die mit dem Geschick Christi ja verbunden sind. Es ist ja auch unser Geschick. Und als solche sind wir eingeladen, Jesu Leben in der Hingabe an Gott, an die Gemeinde, an die Welt zu teilen. Nicht um uns selbst zu verwirklichen, sondern um Jesus zu verwirklichen. In unserem Leben und im Leben unserer Welt. Paulus lädt uns ein mit anderen Worten, mach's wie Gott, werde Mensch. Das hat Jesus gemacht. Er ist Mensch geworden und das dürfen wir auch. Ein Mensch vor Gott, ein Mensch in der Gemeinde mit offenen Herzen unter Menschen in der Welt und das alles so wie Jesus, freiwillig. Und dann, um dann zu erleben, dass wir nicht zu kurz kommen, weil Gottes Verheißung mit uns ist. Wenn wir auf den Spuren Jesu unterwegs sind, dann wird er für uns sorgen. Amen.